Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 12. März. Heute geht's bei uns um Folgendes. Die Länder des Nahen Ostens rüsten auf. In den letzten 5 Jahren haben sich die Waffenimporte in der Region fast verdoppelt. Laut der jüngsten Studie des Stockholmer Friedensinstituts SIPRI ist Saudi-Arabien zum weltweit größten Waffenimporteur geworden.
Das Unterschied mit vorher ist jetzt, dass Saudi-Arabien nicht länger nur Waffen kauft in großen Mengen, aber sie auch benutzt in den Krieg in Jemen.
Dann?
Die Gesellschaft darf nicht vergessen, wir müssen lernen, auch das Schweigen zu brechen. Wenn wir etwas auch merken oder sehen, dann zu intervenieren und nicht wegzuschauen.
Giovanni Mora wurde als Kleinkind seinen Eltern weggenommen und erlebte das Grauen der administrativen Versorgung. Heute hilft er mit, dieses düstere Kapitel der Schweizer Geschichte aufzuarbeiten. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. In der Parteileitung der Stadtberner FDP gibt es eine Rochade. 3 Frauen treten zurück, Claudine Esseiva, Dolores Dana und Ursula Stöckli. Alle 3 sagten gegenüber der Zeitung Der Bund, sie gingen freiwillig und im Guten. Präsident Christoph Zimmerli seinerseits sagte, am liebsten hätte er die ganze Leitung ausgewechselt, doch habe er laut Statuten kein Recht dazu. Trotz dem Druck des Wahljahres will Zimmerli jetzt einen Neuanfang nach jahrelangen fruchtlosen Diskussionen, wie er sagt. Ersetzt werden die 3 Frauen an der Parteiversammlung vom 1. April. Mehr Unabhängigkeit in der Psychotherapie. Das fordern Psychotherapeutinnen und Hausärzte, Patientenorganisationen und Angehörige von psychisch Kranken mit ihrer Petition «Hürden abbauen, Behandlung psychischer Krankheiten sicherstellen». Gestern haben sie sie bei der Bundeskanzlei eingereicht mit fast 95.000 Unterschriften. Konkret fordern sie, dass PsychotherapeutInnen ihre Leistungen künftig direkt über die Grundversicherung abrechnen können und nicht mehr wie heute nur über eine Ärztin oder einen Psychiater, der sie anstellt. Dieses Modell sei längst überholt, kritisiert Samuel Rohm, Psychotherapeut und Vorstandsmitglied der Schweizer Föderation der PsychologInnen FSP.
Es ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Die Fachleute, die das eigentlich alleine machen könnten, müssen angestellt sein. Das heißt, die Administration ist sehr kompliziert und dadurch entstehen auch Engpässe. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass wir neben den Versorgungsfragen, die im Zentrum stehen, auch Fairness eingefordert wird. Seit nun 30 Jahren ist unser Fachverband und sind unsere Fachleute bemüht und engagiert und haben es auch erreicht, die Voraussetzungen zum Titel zu schärfen, die Ausbildung auf eidgenössische Basis zu stellen, die vom BAG geprüft wird. Und jetzt ist es eigentlich genug, um gängelband zu sein. Wir sind in der Lage, diese Arbeit gut zu machen und wollen das auch beweisen können.
Ein solcher Modellwechsel stößt nicht überall auf Begeisterung. Gerade Krankenkassen und bürgerliche PolitikerInnen sind skeptisch, weil sie befürchten, dass die sowieso schon hohen Gesundheitskosten nochmals ansteigen, wenn man die Psychotherapie in die Grundversicherung nimmt. Psychotherapeut Samuel Rohm widerspricht vehement.
Gerade den bürgerlichen kann man einmal ins Stammbuch schreiben, die kennen doch den Unterschied zwischen Kosten und Investitionen. Es sind dieselben bürgerlichen Kreise, die immer wieder beklagen, dass zu viele IV-Renten gesprochen werden. Wir wüssten, dass wir für die psychisch Kranken wissenschaftlich belegt gute Resultate liefern können, die die Zahl der neuen Renten für psychisch Kranke reduzieren würde. In diesem Sinne handelt es sich nicht um Kosten, sondern um Investitionen.
Der Bundesrat will noch dieses Jahr einen möglichen Modellwechsel in die Wege leiten. Ob dieser den PsychotherapeutInnen mehr Unabhängigkeit bringt, ist allerdings noch offen. Der Bundesrat soll weiterhin im Alleingang über Waffenexporte entscheiden. Der Ständerat hat gestern die BDP-Motion abgelehnt, die verlangt, die Bewilligungskriterien für Waffenexporte künftig im Gesetz zu verankern. Dies hätte dem Parlament erlaubt, die Bedingungen für Waffenexporte klarer zu definieren und Entscheide per Referendum zu bekämpfen. Die Linksparteien kritisieren, der Ständerat politisiere an der Bevölkerung vorbei. Die jüngsten Entwicklungen hätten klar gezeigt, dass eine breitere demokratische Mitbestimmung bei Waffenexporten erwünscht sei. Damit sei nun klar, dass die Korrekturinitiative definitiv zur Abstimmung gelange. Bis heute habe diese Initiative mit ähnlichem Ziel knapp 130.000 Menschen unterzeichnet. Ein italienisches Gericht hat zwei Männer vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen, unter anderem mit der Begründung, die betroffene Frau habe zu männlich ausgesehen und sei zu wenig attraktiv gewesen. FrauenrechtsaktivistInnen demonstrierten deswegen gestern vor dem Gericht in Ancona, wie zahlreiche Medien berichten. Der Freispruch ist schon Jahre her, die Begründung wurde aber erst bekannt, weil Italiens oberstes Gericht einen neuen Prozess anordnete. Der Fall soll nun neu verhandelt werden. Damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch und am Donnerstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt vorwiegend trocken bei maximal 7 Grad. Am Freitag ist es ganztags trüb und nass bei 8 Grad.
Rabe-Info.
Der weltweite Waffenhandel boomt. Die USA haben ihre Spitzenposition in den letzten 5 Jahren weiter ausgebaut. Laut der gestern veröffentlichten Studie des Stockholmer Friedensinstituts SIPRI stammen fast 1/3 aller weltweiten Rüstungsgüter aus den USA. Auf der Empfängerseite hat vor allem der Nahe Osten kräftig zugelegt. Dort haben sich die Waffenimporte in den letzten 5 Jahren fast verdoppelt. Auch der aktuell weltweit größte Waffenimporteur sitzt in dieser Region. Saudi-Arabien importierte in den letzten 5 Jahren 3-mal mehr Waffen als noch in der Periode zuvor. Peter Wesemann ist Forschungsleiter im Bereich Waffenhandel und Waffenindustrie beim Stockholmer Friedensinstitut SIPRI. Ich fragte ihn, warum Saudi-Arabien so viel mehr Waffen importiere als früher.
Ja, das ist immer die Frage. Ich sage das direkt so, weil die Machthaber in Saudi-Arabien, die publizieren darüber keine Rapporten oder irgendein Budget oder so, wenn sie das erklären. Aber wir können sehen, dass Saudi-Arabien ganz deutlich eine Regionalmacht sein will und dass man in Saudi-Arabien auch glaubt, dass Waffen da ein ganz wichtiges Mittel sind, um Regionalmacht zu werden. Und natürlich hat man dann auch dann direkte Konkurrenz. Am wichtigsten ist die Konkurrenz dann mit Iran, die auch eine Regionalmacht werden will. Und das Unterschied mit vorher ist jetzt, dass Saudi-Arabien nicht länger nur Waffen kauft in großen Mengen, aber sie auch benutzt in den Krieg in Jemen.
Neben Saudi-Arabien haben ja auch viele andere Staaten im Nahen Osten ihre Waffenimporte in den letzten 5 Jahren stark erhöht, namentlich Ägypten, mittlerweile der drittgrößte Importeur von Waffen, und auch Israel, das 4-mal mehr Waffen importiert hat als noch vor 5 Jahren. Wie schätzen Sie das ein? Warum Israel?
In Israels Fall ist es eigentlich mehr so ein Zyklus. Da hat Israel schon für, sagen wir, 15 Jahren viele Waffen bekommen. Die haben sie dann eingeführt in das System und dann war es ein bisschen ruhig, wenn es ankam auf die Import von Großwaffen. Aber jetzt ist es jetzt ein neuer Zyklus, worin sie wieder neue Waffen kaufen. Und da geht es noch meistens um sehr avancierte Kampfflugzeuge aus den USA und avancierte U-Booten aus Deutschland. Und ja, wir sind jetzt in so einem neuen Zyklus, so gesehen, dass Israel wieder ein großer Importeur von Großwaffen ist.
Wenn wir jetzt den Blick öffnen auf den ganzen Nahen Osten, die Waffenimporte haben sich fast verdoppelt. Warum?
Es gibt da unterschiedliche Gründe für die Länder, um das zu tun. Manche finden, dass sie selbst eine große Rolle spielen sollen als Regionalmacht. Da geht es erstens um Saudi-Arabien, aber auch um die Emiraten und dann auch Katar. Und dann reagieren die auch wieder aufeinander. Katar reagiert sehr stark auf Saudi-Arabien, sieht es als eine Bedrohung und kauft dann viele Waffen. Für Israel ist das wieder eine ganz andere Sache, wohl nicht richtig eine Regionalmacht sein, aber wohl sich selbst verteidigen gegen eine Reihe von Ländern oder Gruppen, die es als Bedrohung sieht. In Ägypten ist es dann wieder schwieriger. Teilweise hat das vielleicht zu tun, dass der Militär in Ägypten die politische Position verstärken will und dann Waffeneinkäufe sind da ein Teil von das.
Laut Ihrer Studie exportieren ja die USA mit Abstand am meisten Waffen weltweit. Über die Hälfte geht mittlerweile in den Nahen Osten. Gleichzeitig sind ja die USA im Nahen Osten in diverse Konflikte, Kriege involviert, in Syrien, im Irak, in Afghanistan. Und dann ist ja auch noch die Tatsache, dass sich die alte enge Beziehung zwischen den USA und Saudi-Arabien jüngst verschlechtert hat, vor allem wegen dem Fall des getöteten Journalisten Khashoggi. Trotzdem liefern die USA immer mehr Waffen in den Nahen Osten. Ist das nicht ein Widerspruch?
Nicht für die USA. In den USA ist man ganz davon überzeugt, dass die Lieferung von Waffen am Nahen Osten ein Teil von einer Politik ist, die Stabilität bringt in die Region und die auch hilft, um Iran abzuschrecken. Natürlich gibt es da auch andere Gründe für die Export und Trump ist ja ganz klar gewesen. Er hat ja immer gesagt, es geht auch um die Arbeitsplätze, es geht auch um das Geld. Dazu sage ich dann direkt wieder, dass Waffenexport überhaupt nicht so richtig Big Business ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Prozentmäßig gesehen ist es nur ein sehr kleines Teil von der Wirtschaft in Europa oder in den Vereinigten Staaten. Es ist nicht so wichtig, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie es vorgestellt wird von der Waffenindustrie selbst.
Peter Wiesemann ist Forschungsleiter im Bereich Waffenhandel und Waffenindustrie beim Stockholmer Friedensinstitut SIPRI. Mehr Infos zum globalen Waffenhandel und zur aktuellen Studie gibt's auf sipri.org. Bevor wir in ein düsteres Kapitel der Schweizer Geschichte eintauchen, die Geschichte der administrativen Versorgung, die jetzt endlich aufgearbeitet wird, hören wir Asian Dub Foundation mit Memory War.
For 50 years or more.
Rabe Info.
Bis 1981 war die administrative Versorgung in der Schweiz gang und gäbe. Es war gang und gäbe, Menschen wegzusperren, die nicht ins Schema passten. Frauen, die ein uneheliches Kind hatten zum Beispiel, angeblich schwer erziehbare Kinder oder Menschen, die schlicht und einfach arm waren. Ohne Gerichtsurteil haben die Behörden sie weggesperrt in Gefängnisse und Heime oder zur Zwangsarbeit geschickt auf Bauernhöfe und in Fabriken. Vor rund 10 Jahren entschuldigte sich die offizielle Schweiz erstmals bei den noch rund 20.000 lebenden Betroffenen und auf ihren Druck hin wurde ein Fonds geschaffen, um ehemals administrativ Versorgte für das begangene Unrecht zu entschädigen. Die unabhängige Expertenkommission, zuständig für die Aufarbeitung dieses düsteren Kapitels, hat gestern eine Reihe von neuen Büchern vorgestellt und eine Wanderausstellung auf dem Berner Casinoplatz eröffnet. Dort hat Michael Spahr Giovanni Mora getroffen. Der 70-jährige Tessiner war während seiner Kindheit und Jugend administrativ verwahrt und ist jetzt bereit, seine Geschichte zu erzählen.
Als Kind wurde ich bei der Geburt von der Mutter getrennt und in einem Heim, Kinderheim, gesteckt. Und so sah ich meine Mutter wieder mit 15, wenn die Schule fertig gewesen war, in den verschiedensten Heimen.
Warum wurden Sie Ihrer Mutter einfach weggenommen?
Wir waren eine Familie von 10 Kindern. Ich war der 9., sehr, sehr arm. Und das ist sicher ein Grund. Armut damals, heutzutage nicht mehr in der Schweiz, oder? Aber damals war Armut wirklich ein Riesenproblem für Familien, natürlich mit 10 Kindern. Und der Vater und Mutter hatten keine Lehre und keine Ausbildung damals. Er war Handlanger auf der Insel Brissago, ein bisschen Ticket drucken, wenn die Touristen kamen, aber verdiente eigentlich gar nicht viel. Und deshalb musste irgendwie eine Lösung gefunden werden.
Für Sie war es dann sehr schwierig, weil Sie kamen dann in ein kirchliches Heim mit einem Priester, der nicht gerade sehr sorgsam mit Ihnen umging.
Er war weder zimperlich noch, er war brutal. Er schlagte einfach die Kinder, benutzte seine Macht, nicht nur psychisch, in der Abhängigkeit, wo wir waren. Er hat uns eigentlich vor allem durch Schläge eigentlich dirigiert in diesem Internat, in diesem Heim. Manchmal waren auch blutige Schläge, das heißt, er schlag auf den Kopf, mit Händen und Füßen sogar. So ist vielmals so, dass ich in den Spitälern landete mit verbluteten Nasen oder vom Mund oder Augen und so weiter. Das war ein großes Trauma für mich.
Sie erzählen einen Teil Ihrer Geschichte auch in einem Film, der jetzt gerade veröffentlicht wurde. Darin erzählen Sie dann auch, später wurden Sie dann zur Arbeit gezwungen. In einer Uhrenfabrik mussten Sie 6 Tage pro Woche arbeiten, 10 Stunden pro Tag von morgens um 7 bis abends um 7. Also eigentlich eine Art Sklavenarbeit. Schauen Sie das so auch an, rückblickend?
Im damaligen Kontext war das für viele Opfer dieser Internierungen und so weiter, war so, dass viele nach der Schule, nach der obligatorischen Schule, wurden diese Jungen in verschiedene Fabriken oder bei den Bauern zugeteilt oder verschoben, und wir müssten einfach arbeiten für praktisch sehr, sehr wenig Geld, und das 6 Tage pro Woche.
Und später, wie ist es dann bei Ihnen persönlich weitergegangen? Sie konnten sich ja so ein bisschen aus dieser düsteren Situation befreien, auch später dann als Erwachsener.
Ja, ich muss sagen, dass mit 15 normalerweise, auch damals hatte man einen Vormund, der sorgte, dass ich eine Lehre beginnen kann und so weiter. Ganz normal. Ich wollte eigentlich bei der Bank oder bei der Post eine Lehre machen. Aber so wie es ist, der Vormund schaute nicht. Er vergaß mich komplett und verschieb mich eigentlich in der Deutsche Schweiz in eine Uhrenfabrik. Dann hat er einfach das Ganze vergessen und ich arbeitete. Ich wusste nicht, um was es geht, wieso, dass ich da war und so weiter. Und erst später kam natürlich durch die Rekrutenschule die Möglichkeit, mich einfach einmal anders darzustellen, Kräfte zu sammeln und zeige, dass ich etwas kann. Und so kam ich voran, die Karriere im Militär zu machen, bis ich eine Kompanie übernommen habe in Tessin und sogar als Instruktionsoffiziersanwärter an der ETH Zürich die Militärakademie absolvierte. Danach musste ich mich einmal sagen, ja, jetzt hast du gar keine Lehre gelernt, absolut nichts, bist Hauptmann, Kompaniekommandant, aber du hast gar keinen einzigen Tag nach der Sekundarschule den Schulbank gedruckt, aber jetzt muss etwas konkret und seriös angegangen werden, und das war mit 30, und dann nahm ich den Angebot von einem Bankier, einem Privatbankier in Zürich, der mir sagte, komm zu mir, du machst die Lehre bei mir und dann sehen wir das Weitere. Und ich habe die Banklehre abgeschlossen, glänzend, und dann habe ich weiterhin nachher für die Credit Suisse und für einen internationalen Konzern arbeiten können.
Sie haben also dann später im Leben ein bisschen Glück gehabt, ja, vielleicht anders als andere Betroffene, und setzen sich jetzt dafür ein, dass diese Geschichte verarbeitet wird. 1981 wurden diese administrativen Versorgungen aufgehoben. Man erfüllte damit auch die Europäische Menschenrechtskommission. Es dauerte aber dann noch fast 30 Jahre, bis sich dann Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf und später Simonetta Sommaruga offiziell entschuldigten für das Geschehene. Waren Sie enttäuscht, dass es so lange gedauert hat, oder waren Sie froh, dass Sie sich überhaupt entschuldigt haben?
Ich war sehr froh, dass Sie sich entschuldigt haben, auch wenn das reichlich spät. Aber man muss den Kontext auch wiederum schauen. Ohne diese Behörde oder Politiker entschuldigen zu wollen, aber zwischen 1981 und 2000 waren wir beschäftigt mit der Aufarbeitung mit der Kommission Berger. Das war sicher ein großer Brocken. Und dann kam 2010 Frau Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf mit der ersten Entschuldigung und später dann 2013 Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit einer zweiten Entschuldigung und mit den entsprechenden ins Leben rufen von wissenschaftlicher Aufarbeitung und. Also da bin ich jetzt froh, dass diese Entschuldigungen gekommen sind, auch wenn wirklich auch reichlich spät. Es ist einfach noch nicht reif gewesen in den Köpfen der Politiker, der Gesellschaft allgemein, dass man sich für so etwas entschuldigen musste. Der eigene dunkle Geschichte. Wir mussten uns jetzt einmal konkret an unserer Geschichte arbeiten, aufarbeiten. Und das haben wir jetzt da gemacht. Und wir sind natürlich bei weitem noch nicht fertig.
Eine Forderung war noch, dass es Entschädigungen gibt. Das wollte der Bundesrat zuerst nicht oder die Politik. Dann gab es eine Initiative von Betroffenen. Am Schluss wurde die Initiative zurückgezogen, weil sich dann die Politik doch für einen Kompromiss bereit erklärt hat und etwas Entschädigungen zahlt. Das ist eine Art der Genugtuung, der Wiedergutmachung.
Also man muss schon richtig stellen, die Wiedergutmachungsinitiative, das ist das Ganze eigentlich. Frau Simonetta Sommaruga hat sich entschuldigt, aber that's it. Nachher, später hat ein Opfer, und das ganze Druck kam eigentlich von unten, von den Opfern, zum Bund, zu der Eidgenossenschaft, zu der Bundesrätin, ein Jahr später, wo der Fluri gesagt hat, okay, ich nehme mein Geld in die Hände und mache ich eine Initiative. Wenn da nur die Entschuldigung kommt, in Anführungszeichen, das genügt doch nicht. Etwas muss schon noch herausspringen. Aber an und für sich, wenn man genau hinschaut, vom Bund, von der Eidgenossenschaft, von der Politik, von der Gesellschaft im Allgemeinen, eine Genugtuung in Form von ich gebe dir etwas. Nicht, dass ich jetzt gezwungen bin durch eine Initiative, sondern ich muss nicht gezwungen werden. Ich, Schweiz, ich bin doch reich genug, zum sagen, ich kann erkennen, ich entschuldige mich und ich gebe wirklich etwas auch von mir, vom Herzen her, wo nachhaltig auch für die Armen, das sind 15.000 oder 20.000, ich weiß es nicht, wo noch überlebt haben. Und jetzt würde ich sagen, da ist irgendwie in Bezug auf die Wiedergutmachung noch einiges nachzudenken. Im Moment läuft eine Anfrage am Parlament betreffend eine Rente, monatliche Rente in Form von 200 oder 300 Franken pro Monat für jede Opfer, bis es, solange das er lebt oder sie lebt. Das sind Träume. Träumen machen manchmal glücklich, aber manchmal wird sogar Realität. Wer weiß.
Was ist jetzt Ihre Hoffnung für die Zukunft? Was erhoffen Sie sich auch ein bisschen damit zu erreichen, dass Sie jetzt an die Öffentlichkeit treten und Ihre persönliche Geschichte erzählen?
Das Quo Vadis, also wie geht es weiter? Für mich persönlich, ich werde zur Verfügung stehen. Ich bin eigentlich über dem Berg, sagen wir mal so, aber ganz, ganz wirst du nie fertig mit deiner eigenen Geschichte, mit so vielen Traumatas im Petto. Aber ich heiße nicht Bernasconi oder die Berlusconi oder wie sie alle heißen, die reichen Leute. Ich bin ganz, ganz ein Arme. Aber durch Leistung, durch konsequenten Einsatz bin ich das geworden, wo ich heute bin. Und deshalb versuche ich trotzdem allem, auch wenn die Gesellschaft damals auch schuldig war, mitschuldig war, versuche ich der Gesellschaft etwas zurückzugeben und mich zu engagieren, vor allem für die Opfer, wo keine Möglichkeit haben, sich auszudrücken oder zu kommunizieren oder sich zu outen. Und natürlich auch in Schulungsbereiche. Im Schulungsbereich werde ich versuchen, mit einem Pilot-Gymnasium in Tessin einmal anfangen, mit den Lehrmitteln, wo jetzt die PA Bern erstellt hat, werde ich versuchen, dort Brücken zu schlagen zwischen Bern, also PA Bern und das Kanton Tessin. Zuerst muss ich aber die ganze Lehrerschaft soweit haben und instruiert haben, damit dass sie das Richtige mit dem Lehrmittel erklären und instruieren können, informieren können, sensibilisieren können. Und das gehört auch zu der ganzen Gesellschaft, diese Arbeit in den verschiedensten Gemeinden und so weiter. Die Gesellschaft darf nicht vergessen, wir müssen lernen, auch das Schweigen zu brechen. Wenn wir etwas auch merken oder sehen, dann zu intervenieren und nicht wegzuschauen.
Der 70-jährige Tessiner Giovanni Mora war während seiner ganzen Kindheit und Jugend administrativ verwahrt. Im Moment gibt die Wanderausstellung «Ausgegrenzt und weggesperrt» auf dem Casinoplatz einen Einblick in dieses düstere Kapitel der Schweizer Geschichte. Heute Abend zeigt das Lichtspiel passend dazu den Film «Der Chinese». Mehr Hintergründe und einen Dokumentarfilm gibt's unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Das nächste Info gibt's morgen um 11, dann unter anderem damit.
Mich interessieren grundsätzlich schon die schwierigen Kinder, weil ich oft auch mit Kindern arbeite und ich mich dann frage, wird man diesen Kindern denn überhaupt gerecht?
In ihrem ersten Roman «Balk» zeigt die Autorin Tabea Steiner, wie aus einem Kind ein ungezogenes Kind wird, eben ein Balk. An dieser Sendung mitgewirkt hat Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar All. Die wünscht eine gute Woche, bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.